Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz.
Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense.
Gestern Abend auf dem Weg von Stuttgart nach Hause habe ich nochmal kurz gegoogelt und habe eine alte Statistik herangezogen, die da besagt, dass Männer mit rund 7000 Wörtern am Tag ganz gut klarkommen in ihrer Kommunikation und Frauen in der Regel 20.000 haben müssen. Selbst wenn ich meinem heutigen Gast 7000 abgeben würde und sie hätte 27.000 zur Verfügung, würde das nicht reichen, um die Einleitung zu formulieren. Deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen, Christina Donner, Vorsitzende des BED, zur allerersten Folge Praxisgeflüster, der Podcast der Physiofamilie Koblenz mit einem ergotherapeutischen Hintergrund. Herzlich willkommen.
So sieht's aus, aber deine Einladung war ja schon quasi jetzt ziemlich vorauseilend. So viele Wörter hast du dann nicht mehr fürs Interview.
Für die, die dich nicht kennen, vielleicht stellst du dich an der Stelle nochmal mit wenigen Worten vor.
Genau.
Konzentriere dich aufs Leben.
Mache ich, genau. Ja, aber es ist ja immer wichtig, seinen Namen zu nennen. Mein Name ist Christine Donner. Ich habe den BED damals 2004 gegründet. Ich bin selber Betriebswirt und habe quasi eine große Zuneigung und Hingabe zu den Therapieberufen, insbesondere zu den Ergos. Das liegt einfach an meinem Unternehmensberatungskontext. In dem Zuge habe ich erfahren dürfen, dass es viele, viele Themen gibt, gerade berufspolitisch, die dringendst geändert werden müssen und die wir zum Teil auch über die Jahre verändert haben. Ich habe also dann das ganze Jahr vorbereitet. 2003 gab es eine Auslösersituation. 2004 habe ich den WED e.V. gegründet. Seit 2018 sind wir maßgeblicher Berufsverband und haben eben genau diese Besonderheit, dass wir quasi anders als alle anderen Berufsverbände tatsächlich einfach mit null Mitgliedern begonnen haben und ja quasi so gesehen eine steile Karriere hingelegt haben.
Soweit. Wenn man davon ausgeht, dass es dahin auch nur einen gab, ist es ja logischerweise, dass du mit Bullen gestartet bist. Darf man dann an der Stelle fragen, was sich maßgeblich dazu bewegt hat, eine, sag mal, Gegeninitiative zu dem bis dato bestehenden Konstrukt zu schaffen?
Ja, also jetzt haben wir schon zwei Sachen, die ich korrigieren möchte. Nämlich, wenn du sagst, das klingt erstmal logisch, ist es aber quasi bei näherer Betrachtung nicht. Ja, dann kann man ja nur mit Null starten, wenn es da nur einen anderen gibt. Nee, das ist tatsächlich so nicht, weil in dem logopädischen und physiotherapeutischen Bereich zum Beispiel haben alle anderen Berufsverbände, die neu gegründet haben, waren grundsätzlich Ausgründungen der Altverbände.
Okay.
Ja, so.
Wann fällt an der Stelle?
Ja, genau. Ne, so, weil das geht quasi, wenn du in der Physiotherapie schaust, es gab damals auch nur einen Physioverband, ja, nämlich den ZVK,
ja,
der dann später namentlich sich geändert hat in Physio Deutschland. Als Zweitverband gab es entsprechend den VPT, ne, das hat sich aus der physikalischen Therapie und der Zentralverband der Krankengymnastik, Krankengymnasten. Also auch da gab es quasi schon Ausgründungen, wo man mit der bisherigen Situation unzufrieden war. Logo Deutschland ist auch so ein anderes Beispiel. Ne, sind entsprechend Mitglieder aus dem DBL rausgegangen und eben in den neuen Verband. Das heißt, das sind alles Ausgründungen. Deswegen habe ich nicht umsonst gesagt, das ist eine Besonderheit vom BED. Okay. Wir haben wirklich mit null Leuten und nicht, wir haben 600 Leute vom anderen Verband mitgenommen und das haben jetzt neue. Überhaupt nicht schlimm. Es ist ja gut, Chris, dass du das erwähnst, weil es umso deutlicher macht, wie wichtig es ist, eben teilweise das zum Thema viele Worte,
ja,
Hintergründe zu erklären,
ja,
weil man erst dann die Tragweite von Themen verstehen kann. Also es ist häufig so, dass eine oberflächliche Betrachtung, das kann man machen, am Ende stellt sie sich aber trotzdem als Unwahrheit raus. Ne? So. Also deswegen machen Hintergründe immer Sinn. Deswegen herzlichen Dank für die Einladung an der Stelle.
Wie viele Ergotherapeuten gibt es in Deutschland und wie viele davon sind aktuell in dann den beiden einzigen Verbänden organisiert?
Also man muss ja zunächst erstmal unterscheiden zwischen stationär und ambulant. Ne? Also rund 70 bis 80%, da gibt es keine genaue Statistik zu, sind im ambulanten Bereich tätig und der Rest eben in Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und den Kliniken. Die Tendenz geht aber in Richtung Klinik aufgrund der Vergütungssituation. Deswegen kämpfen wir als BED ja mit allem, was uns zur Verfügung steht, mit unserer ganzen inhaltlichen Kompetenz, aber auch mit viel Herz und Engagement für bessere Rahmenbedingungen. Und wir haben, auch da gibt es unterschiedliche Statistiken, je nachdem, welche man bemühen möchte, zwischen 6.500 bis 8.500 Ergotherapiepraxen, die entsprechend von rund 9.500 Therapierenden oder Inhabenden, ne, sozusagen geführt werden. Das heißt, es gibt einige, die mehr als eine Praxis haben. Das wäre ja, ne, dann schon mal die Schlussfolgerung daraus. Und wir haben rund 60.000 Berufsangehörige im Bereich der Ergotherapie, die also sowohl ambulant als auch stationär, ne, zusammengefasst, ne, sozusagen die Mitarbeitendenschaft darstellen. Ne? Also wenn du es zusammenrechnen willst, zwischen 70.000 bis 80.000 Ergos gibt es maximal sozusagen in Deutschland, wenn du jetzt alles zusammenrechnen würdest oder das zumindest versuchst an der Stelle.
Darf man an der Stelle wissen, wie viele davon auf die Verbände verteilt sind oder verbandsmäßig aktiv sind?
Also es ist auf jeden Fall klar, auch wenn es darüber keine Statistik gibt, aber das zeigt so ein bisschen, wenn man Erhebungen macht, dass ein deutlich größerer Teil an Ergotherapierenden in einem Berufsverband sind als zum Beispiel in der Physio. Da haben wir ja starken Rückgang seit vielen, vielen Jahren zu verzeichnen, nicht nur aufgrund der demografischen Entwicklung, dass Menschen, die halt einfach in die Verrentung gehen, dass dann quasi nicht mehr so viel Nachwuchs nachkommt, sondern auch, weil viele sagen, Mensch, ich sehe den Mehrwert eines Berufsverbandes gar nicht. Zumindest erlebe ich die Diskussion sehr, sehr stark an der Stelle. Das ist in der Ergo diesbezüglich anders. Also es sind deutlich mehr drin. Schätzungen, also das gibt da quasi keine Statistik, aber wenn man so ein bisschen erhebt, wäre die Schätzung so 60-40. Ja, das jetzt von den Praxisinhabenden, von den Mitarbeitenden kann man von einer deutlich niedrigeren Anzahl ausgehen, aber man kann so sagen 60-40, also 60% sind in einem Berufsverband der selbstständigen, tätigen Praxisinhabenden. Ich würde das mal so formulieren. Also von den 8,5 sozusagen, also von den 8,5 sind 60% Mitglied in einem Berufsverband.
Was denkst du schon, warum sind mehr Ergos in Verbänden organisiert als Bühnus? Sind die grundsätzlich diskussionsfreudiger? Oder?
Ich hoffe mal, dass unser Engagement gegebenenfalls offenkundiger ist. An der Stelle auch vielen lieben Dank an all die Physiotherapierenden, die mit mir Kontakt haben. Ich bin ja auf das so eine Besonderheit vom BED, aber auch von mir als Person, dass ich sehr stark konkret über alle Heilmittelbereiche denke. Weil es gibt keine Insellösung in der Ergotherapie. Und ich bin jedem Physio dankbar, der quasi mit mir ins Gespräch geht. Und häufig beginnen diese Gespräche so, ach Mensch, so eine Donner könnten wir in der Physio auch gebrauchen. Das erfreut natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es mich immer wieder nachdenklich. Und versuche und bemühe mich redlich darum, auch mehr Transparenz in das Thema Berufspolitik generell reinzubekommen. Weil das ist ja einer der großen Probleme, wenn ich nicht weiß, was eigentlich passiert, und das ist etwas, was im Heilmittelbereich eben so ist, wenn man Therapierende fragt, Mensch, woher weißt du eigentlich, wie Vergütungen zustande kommen? Weißt du, warum es die Zuzahlung gibt? Weißt du, warum die immer noch nicht abgeschafft wurde? Weißt du, warum die deutlich höher ist im Heilmittelerbringerbereich als bei Medikamenten oder bei Hilfsmitteln? Dann hat man, in der Regel erhält man dann die Antwort, nee, wenn ich ehrlich bin, das weiß ich überhaupt gar nicht. Und es liegt aber nicht daran, wenn man tiefer fragt, Chris, liegt das nicht daran, dass die Betreffenden sagen, ja, es interessiert mich auch nicht, sondern sie sagen, ja, ich kann mir ja gar keine Meinung bilden, weil ich kriege ja gar nichts mit aus der Branche. Also mir wird ja gar nicht gesagt, wie laufen die Verhandlungen, wo sind eigentlich die Probleme, was ist die Haltung von den einzelnen physiotherapeutischen Berufsverbänden. Das wird gar nicht politisch transparent dargestellt. Und das ist so einer der Punkte, die ich sozusagen für mich als einer meiner großen Ziele gesteckt habe, in den kommenden Jahren deutlich mehr Transparenz in den Heilmittelerbringerbereich reinzubringen. Wie entstehen Entscheidungen, warum ist das so und wer hat welche Haltung vor allen Dingen auch?
Ich denke, wer dich online verfolgt, sieht, dass du ein sehr lautes Medium bist. Und ich sage immer, wer dich zum Freund hat, der hat es gut, glaube ich. Umgekehrt möchte ich mich aber auch nicht mit dir anlegen, weil ich glaube, dann hast du ein ernstes Problem. Und ich glaube, das ist das, was die Physios, die ich gerne ihre Verbandspolitik gewinnen würden, wahrscheinlich auch sehen, dass du jemand bist, der seinen Mund aufmacht, wenn ihm etwas nicht passt. Und ich glaube, dass gerade politische Themen heute viel davon leben, dass Leute einfach schweigen, weil sie keine Lust haben auf Ärger oder weil sie sich einfach nicht durchsetzen können oder auch wollen.
Was ich ganz spannend fand, als wir angefangen haben, uns mit der Ergotherapie zu beschäftigen, ist, dass
Physios und Ergos fachlich gesehen oft gar nicht so viel voneinander wissen, wie man eigentlich denken würde. Also ich kann mich erinnern, dass wir an ein, zwei Schulkonstrukten waren, wo beides unterrichtet wird und dann in den ersten Gesprächen mit den Schulleitern zusammensaßen. Und dort hatten wir das Gefühl, dass die sich auch gerade zum ersten Mal austauschen, was macht eigentlich Ergotherapie aus und was macht Physios aus. Was wäre deine Definition von Ergotherapie? Einfach nur so, dass unsere Physio-Zuhörer, die vielleicht davon gehört haben, eine Ahnung haben, aber in der Tiefe vielleicht nicht wissen, was Ergotherapie so abbildet, abgeholt werden.
Ja, du wirst erstaunt sein, Chris. Ich benutze ein Wort dafür. Und das ist Handlungsfähigkeit. Also Ergotherapie ist Handlungsfähigkeit ermöglichen oder wiedererlangen. Ne? Egal, was auch immer man hat im Leben. Also wenn jemand, egal welcher, was auch immer, ob man ein Handicap hat oder ob man in einer Sache besser werden möchte, am Ende geht es um die Handlungsfähigkeit im Alltag. Das ist das, was entscheidend ist. Und wenn du quasi hier nach der Schnittmenge oder auch nach der Differenzierung zwischen Physio und Ergo schaust, dann ist das einfach ein anderer Fokus. Ne? So, in der Physiotherapie geht es sehr stark eben um das Beüben von Bewegungsabläufen. Und das meine ich überhaupt gar nicht einschränkend, sondern einfach nur dem Wesen nach per Definition. Ja, so geht es um ganz konkrete Bewegungsabläufe, um die Verbesserung, um die Mobilisation von entsprechenden Abläufen. Also sehr quasi im Zentrum und im Fokus entsprechend die konkreten Bewegungsabläufe. Und der Aro macht letzten Endes den Transfer hinzu, okay, jetzt hast du hier eine Stärkung von Muskulatur, Knochen oder was auch immer. Und jetzt geht es darum, was möchtest du, Klammer, wieder können? Ja, so. Und das ist bei jedem Menschen ja anders. Das ist wahnsinnig relevant für das Thema der Motivation. Das ist ja logischerweise, wenn ich den Wunsch habe, oh Gott, ich will endlich wieder snowboarden gehen, nachdem ich verunfallt bin, meinetwegen, dann habe ich natürlich auch eine völlig andere Motivation an der Stelle. Es reicht aber auch nicht nur, eben zu sagen, ich trainiere jetzt quasi Muskulatur oder Bewegung auf, sondern ich muss auch diesen Transfer wieder hinbekommen, wie ich zum Beispiel mit bleibenden Schaden trotzdem Snowboard fahren kann. Mhm. Also, und das ist das Aufgabengebiet und dort haben Ergotherapierende Expertenstatus, den Transfer in den Alltag zu machen. Okay, bis dato quasi war alles fein. Jetzt ist etwas passiert. Entweder weil es von Geburt an oder verunfallt oder Erkrankung oder ähnliches. So, dann geht es doch darum, dass du dann dein Leben so eigenständig wie möglich weiterleben möchtest. So, und dazu braucht es Anpassungen. Man kann bestimmte Dinge kann man natürlich auch nochmal beüben. Bei anderen Dingen geht es aber häufig eben darum zu sagen, wir brauchen einfach einen neuen Weg, um dieselben Dinge wieder tun zu können, die wir vorher gemacht haben. So, plus gegebenenfalls eine Akzeptanz von 900%, nur zu sagen, okay, in meinen Möglichkeiten, die sich dann weiter reduzieren, habe ich aber das Maximum an Handlungsfähigkeit, was ich ohne ergotherapeutische Hilfe so ganz deutlich nicht mehr hätte. Auch das Thema Umweltanpassung. Also nicht, der Mensch soll sich der Umwelt anpassen und da jetzt sie halt irgendwie zu wieder klarkommt, ja, sondern genau umgedreht. Was dürfen wir denn im Außen verändern, damit es im Inneren wieder besser funktioniert und ich dann meinen Alltag wieder bewältigen kann? Also deswegen ganz viel Schnittmenge und ganz viel Klarheit, hoffe ich zumindest.
Ich habe eine Frage zu dem Inneren. Also für mich war eine erstaunliche Erkenntnis, dass das Thema psychosomatische Komponente in der Ergotherapie an offensichtlich eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Ja.
Und was ich im Moment feststelle, dass wir relativ viele Anfragen bekommen von Patienten, die in der anhängenden Mail schon schreiben, dass sie eigentlich zum Psychotherapeuten hätten gehen wollen, aber dort keinen Platz bekommen haben und deswegen hätte der verschreibende Arzt dann erstmal Ergotherapie verordnet, weil es da wohl einfacher sei, einen Platz zu bekommen. Ist das eine Tendenz, die du vermehrt woanders feststellst oder hörst?
Ausschließlich in der Ergo, das hat aber natürlich auch seine Gründe, ne? So, weil im Rahmen der Aktualisierung der Heilmittelrichtlinie und des Kataloges gab es ja vor ein paar Jahren eine Änderung, wo eben klar und deutlich in der Heilmittelrichtlinie verortet worden ist, dass auch psychotherapierende ergotherapeutische Interventionen verordnen dürfen. Und das war ein großer Schritt. Das dauert dann natürlich Jahre, so wie jetzt bei der Blanco auch. Ist es leider so, dass einfach der Wissenstransfer, oh, jetzt kann ich als verordneter Blanco, nicht sofort kommt. Und das ist im Bereich der Psychotherapie genauso gewesen. Aber über die Jahre bestätigt sich das dann doch. Und es ist von Anfang an tatsächlich auch von Seiten des gemeinsamen Bundesausschusses, also GBA, der Gesetz, kleiner Gesetzgeber sozusagen übersetzt, die Heilmittelrichtlinie auch verabschieden, war das auch gewollt. Und das, du sprichst da etwas an, Chris, was wo klar oder woraus klar auch entnehmbar ist, warum es vielen Berufsangehörigen, aber auch vielen Menschen, die quasi auch Ergotherapie oder Physiotherapie bekommen, warum es denen so schwer fällt zu definieren, was ist das denn jetzt eigentlich? Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, worüber reden wir jetzt? Reden wir jetzt über Traumatologie oder reden wir jetzt über Pädiatrie? Reden wir über Orthopädie, über Neuro oder über Psych, ja, so? Und trotzdem, und deswegen war dieses eine Wort, Handlungsfähigkeit, ist der Fokus in der Ergotherapie. Und dann ist es egal, geht es um ein Kind oder geht es um Neuropatienten oder geht es um Psychpatienten, ne, so Kopf oder Körper ist am Ende Wurst. Zielsetzung ist immer dieselbe, nämlich maximale Handlungsfähigkeit im Alltag. Egal, was auch immer ich tue, Punkt.
Habe ich verstanden. Danke für diese ausführliche Erläuterung. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, in dem ich mich ein bisschen besser auskenne als in allem, was bisher gesprochen wurde, und zwar das Thema Fachkräftemangel. Ich mutmaße mal, dass es in der Ergotherapie, wahrscheinlich ähnlich wie in der Physiotherapie, auch eine große Überschrift dahingehend gibt. Vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab, gerne auch mal mit Zahlen, wie viel vakante Stellen gibt es, wie lange dauert es in der Ergotherapie, eine offene Position neu zu besetzen und wo liegt deiner Meinung nach da der Hase im Pfeffer?
Ja, also 90 bis 120 Tage Vakanz. Weniger, also noch krass als in der Physio tatsächlich. Ne?
So. 136.
Ja, genau. Also ist ein Mangelberuf gemäß Agentur für Arbeit, aber in der zahlentechnischen Ausprägung nicht ganz so dramatisch wie in der Physio. Das liegt aber nur daran, dass die Anzahl der Berufsangehörigen in der Physio entsprechend größer war und wenn du natürlich oder größer ist und wenn du ein Nachfolgeproblem in einer größeren Berufsgruppe hast, dann bringt das logischerweise diese größere Zahl mit sich, dass der Druck auch dort größer ist. Ja, so. Also deswegen ist die Vakanzzeit dort auch quasi schneller ersichtlich als in einem Bereich, der per se historisch ohnehin ein bisschen benachteiligt war. Ne? Also nur als Beispiel. Zu dem Zeitpunkt, das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, ne? Der 10 Jahre zurück, da war es noch so, dass teilweise Genehmigungen ausgestellt wurden, was langfristigen Behandlungsbedarf anbetrifft. Da gab es diese ganzen Listen LHB, BHB noch gar nicht. Und da war es ganz oft so, dass der verordnende Arzt oder sogar der medizinische Dienst gesagt hat, naja, du kriegst ja schon Physio. Also es geht nur ein Heilmittel, entweder das oder das.
Ne, so. Ja, bei dem grundsätzlichen Problem, dass viele den Unterschied vielleicht.
Genau, ne, so, oder auch das Zusammenspiel. Ja. Also du hast ja jetzt auch hoffentlich nicht umsonst, Chris, setzt du auf Interdisziplinarität. Ne, so.
Also die Thema auch immer
durch, aber. Weil man da ganz viel nicht vom Thema, ne, so, das ist einfach nur, es gehört halt einfach, ne, sieht man, die Themen gehören zusammen. Man kann sie versuchen, selektiv zu betrachten, aber am Ende versteht man Dinge nur, wenn man sie im Gesamtzusammenhang sieht. So, also ne, zwischen 90 bis 120 Tage Vakanz. Und wenn man Befragungen macht, da ist die Statistik quasi aufgrund eben dessen, dass dieser Berufsstand eben deutlich kleiner ist als der in der Physio, auch nicht ganz so genau. Gemeinhin aber von der Stellenbesetzung sagen Ergotherapiepraxen im Durchschnitt, dass sie inzwischen 0,5 bis 3 Mitarbeitende fehlen. Also da ist auch da ne, die Spanne sozusagen ziemlich groß, was auch logisch ist, weil es ja abhängig davon ist, wie groß eine Einrichtung ist. Ne? Wenn eine Ergopraxis 10 Personen im Schnitt quasi bis dato umfasst hat, dann brauchen die natürlich in der Regel je nach Fluktuation mehr neue Stellen, als wenn jemand mit 2 Leuten die ganze Zeit unterwegs ist.
Logischerweise. Mit der Ausbildungssituation aus, also wie viel Schulen gibt es und wie viel Azubis rücken da nach so jährlich?
Also wir haben in der Ergotherapie verhältnismäßig viele Schulen, so rund 300 in Deutschland, die ausbilden. Die exakte Zahl der Auszubildenden, die kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht auswendig benennen. Das müsste ich nachgucken. Es gibt eine Schulstatistik, die, ist aber deswegen trotzdem gut, dass du fragst, die für mich aber weniger eine Rolle spielt. Ich finde das aber wichtig, weil in den Therapien, es gilt auch für die Physio übrigens, die Schulstatistik, die es da gibt vom Statistischen Bundesamt, ja, die bekommen von den einzelnen Bundesländern, weil Bildung ist ja Ländersache, bekommen die jedes Jahr die Zahlen, welche Schulen wie viel Schüler, erstes, zweites, drittes Jahr, wie viel Absolventen, ja, so. Wenn ich dir jetzt sage, Chris, dass es keine Prüfung gibt, dass alle Schulen diese Zahlen zu melden haben, was sagt mir dann diese Statistik? Sie sagt mir in der Regel 0,0, war übrigens früher in der Pflege auch so, bis Spahn eine Gesetzesänderung angestrebt hat, wo dann quasi jeder Pflegeschule verpflichtet worden ist, zwingend jährlich auf ihre Meldung abzugeben.
Also hat der Jens auch mal was Gutes gemacht?
Ja, also er hat für den Heilmittelbereich wirklich viel gemacht. Zwar nicht aus Gutmenschentum, das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, sondern wenn du es hart runterbrichst, ich habe das letzte schon auf der Messe gesagt, im Zweifelsfall musst du jetzt einen Piep eintönen oder überblenden. Es ist am Ende ein Vergleich des Gemächtes zweier Herren in der Bundespolitik gewesen. Muss man einfach so sagen. Ne? Also ja. Jeder, der so ein bisschen in dem Kontext berufspolitisch unterwegs ist, der weiß das. Dass Roy Kühne sich sehr stark für die Therapieberufe eingesetzt hat. Dann gingen die ganzen Therapeuten-Demos los, weil sie so das Gefühl hatten, jetzt ist der Leidensdruck auch wirklich groß genug und jetzt ist da jemand und der kann da was bewegen. Das hat Spahn mitbekommen, hat sich gedacht, Mensch, möchte gerne irgendwie einen relevanten Posten haben, will mich quasi bewerben für die Wirtschaft, ja, dann später fürs Wirtschaftsministerium und hat deswegen ganz gezielt gesagt, komm, dann nehme ich den unbeliebten Posten des Bundesgesundheitsministers und überhole Kühne mal eben schnell rechts und mache mir all seine Themen entsprechend zu eigen. Also wenn man es hart runterbricht, manchmal hängen Dinge dann doch nur an Kleinigkeiten.
Nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Das heißt aber, es gibt Schulen und es gibt auch Absolventen, die eigentlich zahlenmäßig die Stellen besetzen würden.
Nee, also wie in der Physio auch, es sind zu wenig. Ne? Also man kann generell schon sagen, also unter Vorsicht, gemäß der Statistik, wie ich sie gerade benannt habe, ist es so, dass zu wenig Absolventinnen ausgebildet werden, insbesondere im Hinblick auf das Thema Demografie. Das muss man ja mitberücksichtigen. Man kann ja jetzt nicht die heutige Sicht ungeprüft in die Zukunft fortführen, sondern man muss sagen, okay, wir werden eben, die Berufsgruppe wird immer älter und auch die Menschen, die sie zu versorgen haben, wird immer älter, also brauchen wir insgesamt mehr in dieser Berufsgruppe.
Nur eine These von mir, aber ist es vielleicht so jetzt im Vergleich Physio und Ergo, dass Physios geschafft haben, die Berufsbild in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen sexier darzustellen, sprich über Sportvereine, der Sportphysio, der Mannschaftsphysio, dass auch, wenn ich mir jetzt Social Media anschaue, gibt es wesentlich mehr physiotherapeutischen Inhalt oder Content als aus der Ergotherapie, dass das auch eine Ursache sein könnte, weil wenn man grundsätzlich vor der Wahl des Berufsbildes steht, wäre ja beides im Prinzip attraktiv, aber dass Physiotherapie es in dem Kontext geschafft hat, vielleicht ein bisschen mehr Attraktivität auszustrahlen für den jungen Berufseinsteiger als die Ergotherapie?
Würde ich mit Nein beantworten, und zwar aus dem Grund, weil Ergotherapie in unserer Gesellschaft und in unserem Gesundheitswesen nur bei den wirklich schwer erkrankten Menschen zum Einsatz kommt. Physiotherapie kommt bei Erkrankungen zum Einsatz, von der viel mehr Menschen prozentual betroffen sind. Würde man das mit der Ergotherapie genauso machen, was ich im Übrigen befürworte, dass man das tut, weil man Milliarden damit einsparen würde, und zwar schon nach Abzug der entstehenden dann Personalkosten oder Kosten für die Ausgaben im Bereich der Ergotherapie, dann wäre diese Berufsgruppe in der Anzahl mit Sicherheit der Physiotherapie ähnlich. Aber dadurch, weil nur das, was in der Physio gemacht wird, eben nicht nur Schwerstbetroffene umfasst, sondern eben auch Menschen mit klassischen Anführungszeichen, den klassischen Volkskrankheiten. Deswegen hat die Physiotherapie da aus meiner Sicht die Nase vorn. Natürlich kann man drüber diskutieren, und da gebe ich dir sicherlich, wenn du das so ein bisschen anteasern wolltest, ja, die Ergotherapie sollte deutlich einfacher erklärt werden, damit man einen Knopf dran bekommt.
Okay.
Und es bedeutet im Zweifelsfall, dass man immer nur einen Teil der Ergotherapie erklären wird können. Das ist einfach so, weil sie so breit und so tief aufgestellt ist. Am Ende muss man sich fragen, wem gegenüber wollen wir das kommunizieren? Oder ist es besser, man kommuniziert Ergotherapies Handlungsfähigkeit im Alltag? Ja, weil das versteht im Zweifelsfall jeder, weil sich dann jeder sagen kann, ah, da kann ich meinen Beruf wieder ausüben. Ah, da kann ich wieder meinen Haushalt regeln. Ah, da muss ich nicht ins Heim. Ja, also, ich kann meine Kinder selber versorgen. Also das ist ja das letzte Endes, worum es geht. Ein großes politisches Problem, was du so ein bisschen indirekt damit ja ansprichst, ist eben genau das, dass die Relevanz der Therapieberufe teilweise noch nicht mal von den Menschen selbst erkannt wird, also übergeordnet, gesellschaftlich, die selbst die Therapie verordnet bekommen. Oder auch gar nicht, ne, wissen, wie es um diesen Therapiebereich steht. Das kommt ja häufig auch noch mit dazu. Dass also gar nicht, die Klientinnen gar nicht wissen, was kostet denn jetzt eine Therapie und wie sind die Praxen insgesamt aufgestellt.
Würdest du also sagen, Ergotherapie hat grundsätzlich kein Problem in der Außendarstellung, wird einfach nur nicht wahrgenommen, weil wir immer so ein bisschen den Bitch haben, der Physios surft?
Sowohl als auch. Ja, die Antwort lautet sowohl als auch. Also, ne, deine Eingangsfrage war ja, warum ist denn die Ergo nicht so bekannt wie entsprechend die Physio? Da haben wir gesagt, naja, weil die Zielgruppe eine andere ist. Das heißt aber nicht, dass die Ergo nicht viel Luft nach oben hat, sich besser zu erklären.
Das wäre ja unter anderem ein Ziel dieses heutigen Treffens hier, ne, weil wir, ich bin immer sehr bestrebt, weil ich das sowohl Physio als auch Ergo als einen sehr ehrenwerten Beruf begutachte und natürlich auch berufliches Interesse daran habe, dass da regelmäßig weiter Nachwuchs kommt, weil wir noch viel vorhaben hier mit der Physio-Family und der Ergo-Family. Und deswegen ist uns sehr daran gelegen, dieses Berufsbild mit all seinen positiven Facetten natürlich auch in die Welt hinaus zu besaunen und vielleicht damit den einen oder anderen jungen Mensch dazu zu animieren, zu sagen, ich interessiere mich mal für diesen Beruf und fühle da mal rein und mache gegebenenfalls dann eine Ausbildung. Jetzt machen wir mal den Bogenschlag zum Außendarstellung über den Fachkräftemangel, über den wir eingangs gesprochen haben. Ich verbringe ja sehr, sehr viel Zeit online und gucke immer links und rechts, was passiert da und muss dann feststellen, dass zumindest das, was ich bisher wahrgenommen habe, die Ergotherapie, also zumindest die einzelnen Praxen, die ich da verfolge, das Thema Außendarstellung oder jetzt speziell das Thema Social Media Marketing oder Employer Branding, zumindest aus meiner Perspektive noch nicht so wirklich verstanden habe. Ist das aus deiner Brille ein Problem? Man bist viel in Praxen unterwegs, du begleitest Neugründungen, du berätst alteingesessene Praxen. Wie groß ist da der Need, sich da zeitnah Wissen anzueignen?
Also man muss erstmal sagen, die Ergotherapiepraxen sind in ihrer Struktur schon mal kleiner als die in der physiologisch. Ne? Bringt ja auch eben die Größe der Berufsgruppe und insgesamt eben auch der Fokus auf die Zielgruppe, ne? Welche Klientinnen und so weiter werden versorgt, natürlich mit in Betracht. Jetzt hast du quasi zwei Begrifflichkeiten genommen und beide würde ich quasi jetzt aber für die Ergotherapie nicht so in den Maximalfokus nehmen. Eines der größten Themen, unabhängig vom Thema Fachkräftemangel, ob da jetzt, ne, weil politisch irgendwie aus welchen Gründen auch immer es zu wenig Nachwuchs gibt. So, am Ende ist es total Wurst. Relevant ist doch vielmehr, ich bekomme die richtigen Leute, die also zu mir passen, zu dem, was ich als Inhaber an Werteverständnis habe. So, und das ist einer der größten und entscheidendsten Dinge überhaupt. Also Personalführung bedeutet, wenn man etwas führt, dann begleitet man. Ja, führen hat was mit Begleitung zu tun. Nicht, ich sage irgendwas in meiner Ansage und dann haue ich ab. Ja, so. Es gibt ja immer diese zwei Varianten. Entweder da hast du wahrscheinlich jetzt drauf angespielt, ne, man beherrscht sozusagen die Arbeitswelt mit Angst oder mit eher Drohszenarien. Und das andere ist eher der motivative Part. Ganz wichtig ist für die Therapiepraxen insgesamt, das gilt für die Physio, wie für die Ergo, wie für die Stimmsprechsprachschnupptherapie, also wirklich für den kompletten Heilmittelbereich, dass es dauwichtig ist, dass die Praxisinhabenden erstmal schauen, wer bin ich selbst, wo will ich hin, warum tue ich das? Eine Selbstständigkeit ist kein Selbstzweck. Und dann das zu abstrahieren und zu übertragen, okay, ich suche mir Leute, die genauso ticken wie ich, so kann man das an sich übersetzen. Und jetzt kommt quasi so dieser Pferdefuß Fachkräftemangel, dass Therapierende oder Praxisinhabende in dem Falle meinen, ich muss jetzt auf Teufel komm raus einfach nur Personal haben. Ich kann es mir nicht leisten, auch noch danach zu gucken, dass sie zu mir passen. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Ich muss, wenn ich mich selber sehr gut kenne und weiß, was meine Stärken sind, dann suche ich mir Menschen, die genauso ticken wie ich, weil das bei weniger Personal zu einem deutlich besseren Outcome führt, als wenn ich einfach nur irgendjemanden nehme und dieser irgendjemand mir dann quasi die Hölle auf Erden bereitet. Indem er Dinge tut, wo ich mir denke, mein Gott, muss ich dir das 50 Mal sagen, der soll jetzt nicht seine Kaffeetasse am Tresen stehen lassen, Was soll denn da, ne, was sollen denn die Leute denken, die in die Praxis reinkommen? Ich mache es mir deutlich schwerer, indem ich quasi meine, ich mache jetzt hier alles auf und ich muss irgendwie jeden nehmen, weil es ist ja Fachkräftemangel.
Jetzt hast du sehr schön erklärt, wie wir in Praxen reingehen und wie wir mit Praxen arbeiten, denen wir das Thema näher bringen. Meine Eingangsfrage war ja aber eigentlich, wenn ich all diese Dinge ermittelt habe und weiß, wer ich bin und wen ich suche und wer ich über das Gesetz der Anziehung quasi für mich gewinnen möchte,
ja.
Der Hebel, wie ich das Ganze nach außen spiele, und das war ja meine Frage, Social Media ist ein Tool dafür, nicht das Ultimative, aber ein heutzutage ein sehr großer Hebel. Ich sage immer, wir haben 50% all unserer Therapeuten, übrigens auch davon zwei Ergos, über Instagram getroffen und nicht, weil wir aktiv irgendwie gewusst haben, hey, wir suchen dich, sondern einfach, weil wir die Dinge tun, die wir tun,
ja.
Und permanent nach außen kommunizieren und so irgendwo eine Attraktivität ausstrahlen, die die Menschen anspricht, wo die sagen, hey, da möchte ich ein Teil davon sein.
Ja.
Und das war im Prinzip meine Eingangsfrage. Das habe ich in der Ergotherapie, natürlich sind die zahlenmäßig unterlegen, aber noch nicht so wahrgenommen. Aber es gibt relativ wenig Praxen, die diesen Hebel Social Media mit welchen Themen auch immer geartet für sich nutzen.
Okay, also du sagst, Chris, deine Frage ist Sichtbarkeit. Was ich interessant finde, Chris, ich muss trotzdem einen Schwenker machen, das zum Thema wieder Gesamtzusammenhang. Für dich, Chris, ist das gerade schon super klar, weil das nämlich dein Expertenthema ist, zu sagen, ja natürlich, ne, ich muss erstmal wissen, wer ich selber bin, dann kann ich es auch entsprechend fokussiert in die Kommunikation bringen. Aber dann kommt doch schon das Thema Sichtbarkeit, ja so. Weil dann nämlich offenkundig wird, dass es ganz relevant ist, erst bei sich anzufangen und dann ins Außen zu gehen. Dann muss man aber natürlich ins Außen, weil sonst habe ich klar ein Problem. Wenn keiner weiß, wie toll die Musio-Family ist, dann kann ich da ja auch nicht hinfinden. Wenn keiner, aber ich muss diese Hausaufgabe machen. Also man muss das eine tun, dann ist das andere auch erfolgreich. Ein Handicap, was viele Therapierende haben in Bezug auf das Thema Social Media Kommunikation, ist, es macht scheiß viel Arbeit. Das heißt, man muss überlegen, welche zeitlichen Ressourcen habe ich dafür? Mache ich es intern? Mache ich es extern? Gibt es eigentlich überhaupt externe gescheite Angebote?
Das ist keiner, der deine ureigene Praxis-DNA versteht. Man kann da was machen, aber dann ist halt nur was gemacht, aber das ist ja nicht das, was du kommunizieren musst mit der des Tages. Wer bist du? Was ist deine Unternehmensphilosophie? Wofür möchtest du stehen? Das kann in meinen Augen keine Agentur für dich rausführen.
Genau. So, das müsste also, wenn, na, und dieses Angebot gibt es noch nicht, also alle da draußen, die sich da gerade jetzt irgendwie für interessieren. Nach meiner Überzeugung ist es so, dass es noch ein Service braucht für Therapierende, die einen professionellen, aber authentischen Social-Media-Auftritt haben möchten. Und zwar nicht als Eintagsfliege, sondern als dauerhafte Einrichtung, willst du sagen. Also nehmen wir als Beispiel jetzt nur Insta. Also man muss ja erstmal allein gucken, es gibt unterschiedliche Kanäle, welcher Kanal passt eigentlich überhaupt zu mir. So.
Das ist ein extra Podcast zu übrigens von uns. An der Stelle kann ich gerne unten einblenden, welches Alter ist für welche Struktur oder welche Zielperson erreicht über welchen Kanal.
Muss ich ja Content vorplanen. Ich muss ja überlegen, wann will ich denn was spielen? Was kommt zu welchem Zeitpunkt? Was macht wie Sinn? Also
einen Schritt davor muss ich mir zunächst mal darüber bewusst werden, dass diese Zeit irgendwo abgeknapst werden muss. Zumindest kenne ich das von vielen selbstständigen Therapeuten. Da kommen wir gleich noch zu der Differenzierung zwischen selbstständig und Unternehmer. Selbstständigkeit heißt für mich nicht 50 bis 70 Stunden selber an der Bank zu stehen, sondern genau an der Stelle zu sagen, freitagsnachmittags gehe ich von der Bank weg und mache Dinge, die vielleicht nicht direkt Umsatz bringen, sondern langfristig das Unternehmen absichern, indem ich mich mit Dingen beschäftige, wie ich in Zukunft ausgerichtet sein möchte, wie ich meine vorhandenen Mitarbeiter vielleicht noch glücklicher machen kann und aber auch, wie entwickle ich vielleicht eine Strategie für die Außendarstellung, die unter anderem sich in Social Media widerspiegelt. Da haben ganz viele schon ein Problem, weil die sagen, ja, aber meine Patienten, was ist denn mit denen? Ja, ne, also da ist genau der Unterschied. Wenn ich ein Unternehmer bin, dann muss ich mir Zeiten planen, wo ich auch am Unternehmen arbeiten kann.
Genau, ich unterscheide das tatsächlich. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Ich mache meistens die Differenzierung solo-selbstständig. Also ich bin mein eigener Herr. Das kann man 5 Jahre machen, 10 Jahre, aber irgendwann kommt da der Zeitpunkt, wo man für sich realisieren muss, oh, es gibt einen Unterschied zwischen einer Solo-Selbstständigkeit und dem Unternehmertum, weil der Unternehmer immer quasi so denkt, dass man nicht nur selbst, sondern eben durch vieler Menschen Hände ein bestimmtes Ziel verfolgt. Meine Aussage ist, Leute, macht das, was euch wirklich Freude macht, denn die Wahrscheinlichkeit ist extremst hoch, weil es einem Freude macht, dass man darin eben auch entsprechend gut ist. Es gibt Ausnahmen, aber die bestätigen meist eher nur die Regel. Und wenn man was macht, Chris, was einem wirklich Freude bereitet, dann verdient man damit Geld. Das ist einfach so. Ich sehe Fehler an ganz anderer Stelle.
Okay.
Die gemacht werden. Dass man eben nicht genau weiß, wer man selber ist als Beispiel. Sich da zurückzuhalten und zu sagen, okay, was ist wirklich meine Intention dabei? Weil Geld ist Abfallprodukt, ist also nur quasi Resultat von etwas, was ich vorher getan habe. Ja, so. Und die Motivation, etwas zu tun, sollte hoffentlich einfach aus einem selbst kommen, dass man sagt, ich habe Freude daran, Menschen, die schlimme Erkrankungen oder eine schwierige Geschichte haben, entsprechend neuen Mut schenken zu können. Ja, so, also diese Dinge. Und das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, wenn jemand sich fragt, warum soll ich diesen Beruf sozusagen ergreifen? Ja, so. Ich kenne keinen Therapeuten, der nicht mit Leib und Seele Therapeut ist. Der Punkt, um den es geht,
ja,
ist sehr genau zu gucken, wenn ich so Bock habe, Therapeut zu sein, dann muss ich genau gucken, ist für mich die Selbstständigkeit tatsächlich die Antwort auf, ich möchte ein bestimmtes Leben führen. Weil dann muss mir klar sein, ich kann eben nicht 60 bis 70 Stunden, und da sind wir, kommen wir wieder zusammen,
ja,
an der Bank stehen oder selber Fachkraft sein, sondern mein Ziel muss es sein, am Unternehmen, weniger im Unternehmen selber zu arbeiten und sich zu überlegen, wie kann ich möglichst viele Klientinnen mit meiner tollen Leistung glücklich machen. Das mache ich eben nicht mit meinen Händen selber, sondern indem ich möglichst meinen Kopf einsetze und mich frage, wie schaffe ich es, noch mehr Leute wie mich sozusagen, also jetzt nicht ich Christine, sondern wie ich, ja, Praxisinhaber, an den Start zu bekommen. Wie schaffe ich die Sichtbarkeit, also das Unternehmertum und das Management? Also du bist ja eigentlich, du bestehst ja aus 3 Persönlichkeiten, wenn man das jetzt mal aus Gründersicht betrachten möchte, die Fachkraft, und das ist meistens das, wo es hängen bleibt, lässt die 70 Stunden und ich mache hier richtig, ne, arbeite durch. Man vergisst dabei das Management, da muss man nämlich auch Zeit für investieren. Welche Praxisverwaltungssoftware will ich eine überhaupt? Wie organisiere ich mich hier? Wie mache ich das vor allen Dingen, wenn ich mal 3 Leute habe? So, Vorherplan, also 80% vom Erfolg ist die Vorbereitung, und das macht der Unternehmer in uns. Also die Person, derjenige in uns als Konstrukt sozusagen, der die Aufgabe hat, visionär zu sein. Was kommt zukünftig? Ne, so. Was ist der nächste Mega-Hype im Therapiebereich? Wie erlange ich einen Expertenstatus etc. pp.
Das ist aber an der Stelle auch der Weg, den du dann quasi als Unternehmensberatung mitgehst für in die Selbstständigkeit.
Genau, weil ich glaube, Chris, wir kommen quasi von unserer Perspektive. Insofern starten wir identisch, indem natürlich alles auf dieser Welt Geld kostet. Ne? Also mir geht es nicht darum, das zu negieren und zu sagen, oh, ist alles so schön und bunte Welt. Alles fängt quasi damit dabei an, sich zu überlegen, wer bin ich und wie will ich mein Leben leben. Und das ist, ne, und die Selbstständigkeit, die Praxis ist Mittel zu diesem Zweck. Und wenn ich das klar habe, dann ist aber das, was ich tue, hoffentlich das, was mir auch wirklich Spaß macht.
Kommen wir mal zu dem in der physiotherapeutischen Welt zwiegespaltenen Thema Digitalisierung. Jetzt ist es ja bei uns persönlich hier in der Physiofamily so, dass wir das nicht ganz groß schreiben, aber zumindest in den Teilen, wo wir sagen, das ist einfach zeitgemäß und eine Arbeitserleichterung, sind wir da sehr offen für. Haben aber auch in der Vergangenheit schon ganz, ganz häufig festgestellt, dass es noch super viele Praxen gibt, die analog arbeiten mit einem händischen Kalender, die ob Karteikarten dokumentieren, die keine Verwaltungssoftware haben. Das sind auch meistens die keinen Social-Media-Auftritt haben dann, by the way, oder auch gar keine Homepage. Wie sieht das in der Ergotherapie-Landschaft aus? Ist es da... Ich habe noch ein extremeres Beispiel. Ich habe sogar mit Praxisinhabern geredet, die gesagt haben, wenn die TI kommt, mach ich meine Praxis zu.
Dann mach ich
kaufe keinen Computer.
Ja, genau.
Also,
ja.
Okay, kann jeder von sich seine Meinung selber machen. Ich finde das halt sehr engstirnig, weil wahrscheinlich haben die auch ein Smartphone und haben auch irgendwann damit angefangen zu lernen, wie man das bedient. Und irgendwann ist es dann einfach auch eine Lebenserleichterung. So sehe ich es auch. Wenn Digitalisierung gut funktioniert, erleichtert sie etwas. Ja. Das soll es nicht so sein, wie eben, wo wir unsere Mikros hier angesteckt haben und es hat erstmal nicht funktioniert. Sowas ärgert mich, aber umgekehrt muss ich sagen, ich glaube, ein Großteil unserer Therapeuten haben wir unter anderem darüber gewonnen, dass wir als von Anfang an hier mit Tablets gearbeitet haben. Dass ich brauche einen 20-Jährigen ja nicht dazu zu nötigen, mit Zettel und Stift eine Karteikarte auszufüllen, wo sein ganzes Leben sich im Internet abspielt. Er kauft Klamotten bei Zalando, der fotografiert, postet sein Essen bei Instagram und jetzt komme ich und drücke dem einen Bleistift in die Hand und sage hier, guck, dokumentier mal, kann keine Sau jemals wieder lesen. Ne? Genau, aber jetzt, um den Bogenschlag wieder zu finden, wie ist es in der Ergotherapie?
Ähnlich wie in der Physiotherapie. Wenn man schaut, woran liegt das denn jetzt? Das wäre ja dann die Folgefrage, ne? So, also warum ist das denn so?
Ja.
Dass es Therapierende gibt, die sagen, wenn die TI kommt, dann mache ich meine Praxis zu. Nach meiner Erfahrung und den Gesprächen, die ich geführt habe mit den Therapiepraxen oder mit den Personen, die das äußern, dann hat das ganz viel mit Ängsten zu tun. Wieso viel? Ne? So, aus meiner Sicht finde ich, also ja, es macht Sinn, natürlich immer sich selbst zu fragen, warum ne, man da selber vielleicht in der Angst jetzt hier drin ist. Aber aus meiner Sicht ist es auch da wieder eine Frage des Bildungs- und des Informations- und Aufklärungskontextes. Ne? So. Wenn es mir nicht gelingt, und ganz ehrlich, also ich bin ja wirklich lange berufspolitisch unterwegs, haben wir gesagt, ne? Seit 2003 beschäftige ich mich mit den Therapieberufen, seit 2004 begleite ich als geschäftsführender Vorstand diesen Verband und versuche diese Rahmenbedingungen entsprechend für die Therapierende bestmöglich zu gestalten. Wir versuchen seit 20 Jahren, Deutschland zu digitalisieren im Gesundheitswesen. Ja, so. Die Telematik hat schon mal quasi an sich alles fertig gehabt und musste alles wieder einstampfen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt gedacht haben, ja, nee, also wir wählen jetzt den neuesten Schrei sozusagen in der Technisierung und danach richten wir alles aus. So, und dann sind sie quasi von sich selbst sozusagen wieder überholt worden. Weil dann über die Jahre andere Technologien und so weiter kamen und das schon so veraltet war, dass sie gesagt haben, oh Gott, wenn wir jetzt damit rausgehen, dann nimmt uns der Chaos- oder Physio-Club ja gleich auseinander. Ja, so. Deswegen mussten sie nochmal alles einstampfen, dann ist das natürlich, dann tun wir uns generell als Deutsche einfach schwer in Bezug auf Datenschutz. Also es sind wahnsinnig viele Ängste damit verbunden und jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt. Chris, wenn ich nicht nach vorne stelle, was habe ich davon? Da kann ich von Technik erzählen, was ich will. Mach doch einfach die konkreten Fälle auf. Warum soll sich heute jemand an die TI anschließen lassen? Als Therapeut kann ich direkt beantworten. Es gibt zwei Fälle, für die es sich jetzt schon super lohnt. Und jeden Tag, den man es früher macht, ist ein guter Tag sozusagen. Ja, so. Ich brauche konkrete Anwendungsfälle als Therapeut. Und dann habe ich auch, dann komme ich nicht auf die Idee zu sagen, oh, wenn die TI kommt, dann. So, der eine Fall ist, endlich mit dem Arzt nicht mehr faxen zu müssen. Ja, so. Sondern ich kann dem einfach eine verdammte E-Mail schicken.
Das ist so ein Unding. Wenn du da anrufst und sagst, oh, neues Rezept, wir faxen ihn. Wie, sie haben keinen Fax? Excuse me, es ist 2025. Wer hat überhaupt noch einen Fax? Ne? Und wenn wir erzählen, dass das datenschutzkonformer ist als eine E-Mail oder sonst irgendwas. Ne? Eine Brieftaube ist wahrscheinlich sicherer.
Das ist so, genau, das ist so, ja, so. Also allein vom Arbeitsaufwand, also ich würde da gar nicht Datenschutztechnik oder sonst irgendwie, sondern nur der Arbeitsaufwand, ja, für die Therapierenden. Und dann ist das Zeug falsch und dann muss man wieder per Fax. Also, ne, wir haben nicht umsonst mehr als 30% oder rund 30% aller der gesamten Arbeitszeit, die jeder Therapierende, insbesondere der Praxisinhabende, aufwendet, ist Verwaltungszeit. Und mit Verwaltungszeit sind genau solche Sachen gemeint. Ich gehe also hin und versuche einem Arzt eine Information zu übermitteln und das mache ich dann per Fax. Wow, ja, so. Und dann kriege ich einen Fax zurück und dann muss ich das wieder da dran hängen und da ist immer noch was falsch und dann muss ich dann nochmal persönlich hinfahren. Das ist ein Punkt, Kommunikation im Medizinwesen, kurz KIM, ja, so. Mit dem Anschluss an die TI direkt da. Ich mache quasi einfach nur ein Fensterchen auf, entweder in meiner Praxisverwaltungssoftware oder ich brauche noch nicht mal eine. Ich kann auch sagen, ich bleibe weiter bei meinem Papier. Ja, so, ich will aber die TI. Da kann ich quasi einfach einen Anbieter nehmen, der ausschließlich den TI-Zugang bietet. Mache ich eine Mail auf in diesem geschützten Raum. klatsche da meine Anhänge rein, meinen Therapiebericht, meine Nachfrage, die Verordnung korrigiert, was auch immer, ja, so schick das Ding weg, fertig. Die Ärzte sind angeschlossen, die freuen sich darüber, die antworten. Also es ist gar nicht so, dass man sagt, oh, alle Ärzte wollen das nicht und wehren sich hiergegen. Es ist mittlerweile so, dass die Ärzte eher abgenervt sind, dass immer noch nicht alle dabei sind. Und dass sie ja jetzt selber trennen müssen und sagen, Heilmittel.
Läuft ja offensichtlich einigermaßen.
Genau. Ach, Moment mal, jetzt muss ich ja wieder in die Steinzeit zurück. Ah, jetzt muss ich mal was Fax bedienen hier. Ja, so. Also logisch haben die auch da keine Lust, sich groß euch damit auseinanderzusetzen. Also deswegen ist für mich, das ist ein ganz konkreter Fall. Damit spare ich Zeit, damit spare ich Nerven, damit spare ich bares Geld. Also ab dafür, ab quasi zur TI. Völlig wurscht, ob ich eben, wenn ich aktuell noch keine PVS habe, dann kann ich trotzdem mich entsprechend dort rumtubbeln und kann da meine gesicherten E-Mails schreiben. Das ist der eine Use Case, der eine Anwendungsfall. Und der andere ist, kennt jeder Therapeut, mach meine Erstgespräche und sag, hey, Notfalldaten, wenn irgendwie was ist, sag mal, nimmst du irgendwelche Medikamente, müssen wir irgendwas berücksichtigen. So, und jeder weiß das, dass es mehr als einmal vorkommt, ja, dass jemand natürlich nicht irgendwie, ach, habe ich doch meinen Blutverdünner vergessen anzugeben. Ja, so, also du hast einfach eine sehr hohe Gefahr, dass deine Klientinnen irgendwas vergessen zu erwähnen.
Ja, sehr guter Hinweis, ja.
Na? Elektronische Patientenkarte, ja, die Patientenakte, die damit in Verbindung steht, kann der Klient, die Klientin Freigabe machen für den Therapierenden, wenn er an der TI angeschlossen ist. Dann kann er reinschauen, er muss das nicht erfragen, er hat das eindeutig schwarz auf weiß, also schneller, fehlerfrei, alle Infos, also vollständig, ab dafür. So, das sind die zwei konkreten Fälle und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, das ist ein drittes Problem, wo ich als die Therapierenden an der Stelle hier ein bisschen in Schutz nehmen möchte, wenn man sagt, so ja, die sind aber auch nicht digital und überhaupt. Doch, das sind sie schon. Ich kann aber total verstehen, dass es eine Verunsicherung bei den Therapierenden selbst gibt, wenn sie einen Teil der Berufsverbände hören, und das ist bis dato noch der überwiegende Teil, der Berufsverbände selbst, ja, wo ich einer von bin, sozusagen als Personifizierung sozusagen, dass sie hingehen und sagen, ja, also nee, also die TI-Anschlüsse wollen wir möglichst verschieben auf was weiß ich was, weil die E-Verordnung Heilmittel, die kommt ja erst 2028. So, ja, tatsächlich, also im Gesetz stehen noch 2027, aber es wird 2028 werden. Ja. Also wir werden dann in die Testung gehen mit Q4 2027 und dann wird es 2028 losgehen. So, aber es dreht sich doch nicht nur alles um die elektronische Heilmittelverordnung. Was ist denn mit der Arztkommunikation? Was ist denn mit der elektronischen Patientenakte? Ja, lass uns doch das mitnehmen, was schon da ist. Und ich verstehe da eben Berufsverbände nicht, die sowas raushauen. Und wobei es klar auf verlorenem Posten ist, also das BMG hat eine ganz klare Ansage gemacht. Und für all diejenigen, die da Sorge haben und sagen, ja, als Gott, jetzt muss ich mich anschließen lassen bis 1.1.26, das schaffe ich doch nie mehr. Es gibt keine Strafzahlung, es gibt kein Anzählen oder sonst irgendwie was, das steht im Gesetz drin. Wenn jetzt jemand sagt, ich will mich trotzdem später anschließen lassen, aus welchen Gründen auch immer, wird das nicht quasi zu irgendeinem Nachteil sozusagen führen. Deswegen verstehe ich es erst recht nicht, warum andere Berufsverbände quasi so etwas verbreiten und sagen, oh Gott, die Therapierenden brauchen noch Zeit. Nee, es macht Sinn, sich lieber heute als morgen onzuboarden. Dann ist man nämlich schon direkt in der passenden Arztkommunikation und schlürt dann nicht irgendwie wie andere Leistungserbringer dann in diesem Nirvana, ach, jetzt muss ich den Arzt aber noch telefonisch erreichen, weil ich bin gar nicht mit der TI verbunden.
Mhm.
So.
Hätte man das, glaube ich, von Anfang an, also diese zwei Fälle allein reichen mir schon. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, der Therapeut im Herzen, über den wir eben gesprochen haben, dem die Patienten über alles stehen, wenn man dem erklären würde, so du hast 15-20% weniger Verwaltungsaufwand und kannst diese Zeit natürlich tatsächlich, wenn du möchtest, sogar mehr am Patienten verbringen, dann hättest du dem mit Sicherheit schon abgeholt. Ne?
Jede Minute, die Stadtverwaltung in Therapie verbringen kann, bringt mir mehr Umsatz bei zugleich bessere Versorgung. Punkt. Also völlig klare Sache. Also jeder Therapierende tut gut daran, sich jeden Tag zu überlegen, da sind wir eben bei der Frage Unternehmer, das ist eine ganz klare unternehmerische Frage, was kann ich tun, um meine Therapierenden mit Fokus auf die Therapie verbleiben zu lassen. Ich nehme denn alles an Verwaltung, muss ich denen abnehmen, ob es durch KI geregelt wird, über die Digitalisierung geregelt wird, über Verwaltungskräfte geregelt wird. Das ist nochmal, ne, das kann man dann selber feinjustieren. Aber Fakt ist, jede Therapieminute zählt im doppelten Sinne. Bessere Versorgung, mehr Geld.
Im Übrigen auch in der Physiotherapie zumindest ein sehr, sehr großer Hebel, um junge Menschen für sein Unternehmen zu gewinnen. Vollbesetzte Anmeldung, digitalisierte Dokumentation und im Prinzip alles an Administration wegnehmen, um dem Therapeut wirklich nur therapieren zu lassen, weil da hat der junge Mensch offensichtlich keinen Bock mehr drauf, zumindest aus unserer Erfahrung. Also wenn einer hier zuhört, das ist ein sehr großer Hebel. Wir nähern uns so langsam der magischen 60-Minuten-Marke und ich bin sehr gespannt, wenn ich ChatGPT nachher mal die Wave-Datei hier durchlaufen lasse, wie viele Worte du dann am Ende des Tages doch tatsächlich gebraucht hast. Wir schreiben es nachher auf jeden Fall mal in die Kommentare.
Ja, angekündigt, Christian, wie war es jetzt eine Challenge? Ich hab dir jetzt nicht...
Ich will es auch nicht ins Ultimo ziehen. Ich denke, auch irgendwann lässt auch die Aufmerksamkeit nach, aber es schreit auf jeden Fall in meinen Augen nach einer Folge 2, wenn nicht sogar nach einer Folge 3, weil ich denke, du hast so viel zu sagen, was auch für bis dato vielleicht physiotherapeutische Zuhörerschaft wahnsinnig spannend ist, weil du aus meinen Augen auch einfach, um es mal platt zu sagen, das Maul aufmachst über das, was teilweise hinter den Kulissen läuft, was manche nicht wissen, nicht wissen soll vielleicht oder vielleicht auch nicht wissen wollen, ne? Ich erinnere mich an ein Gespräch, was du bei deinem letzten Besuch hier schon so geäußert hast, wo ich gedacht habe, wow, mit dem Wissen habe ich die Sache noch gar nicht gesehen und da glaube ich, kannst du noch ganz, ganz viel spannende Sachen erzählen, die gerade für Menschen, die vielleicht im Moment denken, warum sollte ich mich in einem Verband engagieren, egal jetzt physiotherapeutisch, die da am Ende des Tages mit der Idee rauskommen müssen, in meinen Augen, es macht gar keinen Sinn, sich nicht zu engagieren, weil Menschen wie du im Prinzip Support brauchen dahingehend, einfach um den Rücken gestärkt zu bekommen, weil du glaube ich, der Letzte bist, der irgendwas Falsches oder Schlechtes im Sinne hast, sondern da spürt man, denke ich, ganz deutlich, dass es dir einzig und allein darum geht, Ergotherapie stark zu machen und dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehört, nämlich ganz, ganz tief in die Herzen der Gesellschaft, weil Ergo und auch Physiotherapie hat so viel Tolles zu bieten, da macht es einfach gar keinen Sinn, das mit schlechter Bezahlung oder irgendwelchen unwürdigen Problemen abzumildern, die Menschen davon abhalten, anderen Menschen zu helfen.
Das ist so, das hast du sehr schön gesagt.
Ich habe alles gegeben. Ich habe einen ganz trockenen Mund jetzt.
Ja, genau, ich würde gerade sagen, mindestens ein Glas Wasser. Und vielleicht hat ja jemand, der zuhört, auch sofort eine Frage.
Vermittel gerne, genähren. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich an der Stelle gern schon eigentlich einen Termin gleich ausmachen, wo wir uns nochmal treffen. An der Stelle dann auch gerne mit meiner lieben Frau, die jetzt leider aus organisatorischen Gründen nicht dabei sein durfte.
Ja.
Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für deinen Besuch. Es war ja jetzt doch ein bisschen länger als geplant. Du hast, kann man an der Stelle auch mal als Funfact mitgeben, auch einen ganz normalen Tag im Leben der Familie Groth miterleben dürfen. Hier mit allen Eventualitäten, die das Leben so bringt. Ich sage auch mal, unser Leben ist eigentlich 99% Spontanität. Und das war auch heute wieder so, aber vielen Dank, dass du genug Zeit und genug Geduld mitgebracht hast, um da doch noch am Ende sich hier mit mir einzulassen. Also vielen Dank an der Stelle und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Und wie gesagt, also wenn Fragen sind, die gerne an dich, ne? Weil dann können wir die ja quasi für die nächste Gesprächsrunde schon einbauen.
So machen wir das. Machen wir vielleicht trotzdem interaktiv.
Genau.
Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.
Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. Yeah.